Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer Pfarrer im Internet. Was habe ich heute getan? Naja, können wir raten, was macht der Pfarrer am Sonntagvormittag? Ja, ich war in der Kirche. Aber, und das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend für euch, nein, ich habe nicht Gottesdienst gehalten. Das hat den einfachen Grund, dass wir hier einen Lektor haben. Und das war schon lange vereinbart, dass der an dem zweiten Sonntag im September Gottesdienst hält. Und deswegen war ich in der Kirche und war mal wieder als normaler Besucher in einem Gottesdienst, was doch unglaublich fein ist. Also ich sag's ganz ehrlich, mir tut Gottesdienst unglaublich gut, ihn zu halten, und mir tut Gottesdienst unglaublich gut, dabei zu sein. Es war ein sehr schöner Gottesdienst, eine sehr gute Predigt. Witzigerweise hatten wir eigentlich den gleichen Predigtansatz und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt und dann halt nach Haus. Und ja, ich habe jetzt noch einen Tag frei, weil morgen um 7.30 Uhr fängt es an mit der ersten Konferenz. Also das muss man natürlich schon sagen, das ist schon ein bisschen sehr früh. Die erste Eröffnungskonferenz in der ersten Schule, meiner Stammschule, wird um 7.30 Uhr anfangen. Na gut, also jetzt hat das Arbeitsjahr wirklich begonnen, weil Schule ist halt für einen evangelischen Pfarrer in Österreich in Wirklichkeit der größte Arbeitsbereich. Das muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Viele Leute verstehen das nicht, aber wir sind halt in Wirklichkeit Lehrer, die im Nebenberuf Pfarrer sind. Also anders kann man es nicht ausdrücken. Ja, und am Nachmittag habe ich mir etwas gegönnt, also abgesehen von spazieren gehen und so umräumen und ein bisschen putzen und so weiter und so fort, habe ich YouTube geschaut. Und zwar einen endlos langen Livestream aus England über die Überführung des Sarges, besser gesagt des Leichnams von Königin Elisabeth II. Von Balmoral nach Edinburgh. Und man muss erst einmal sagen, also diese Highlands sind schon wunderschön. Da fliegt der Hubschrauber so rum und da siehst also die Landschaft und so weiter und so fort. Und dann also einen großen Leichenwagen, einen Mercedes dahinter, einen ist das ein Rolls-Royce oder Bentley, weiß es nicht, mit einer Tochter der verstorbenen Königin und dann alle möglichen Autos, sicherlich irgendwelche Sicherheitsgeschichten. Und die fahren da so und fahren und fahren und fahren. Und bei jedem Dorf und jedem Städtchen, durch das die durchfahren, sind ganz viel Leute auf der Straße und sehr, sehr andächtig. Ja, muss man sagen, also wirklich ordentlich, bis halt dann in Edinburgh drinnen sind. Und das sind jetzt überhaupt irrsinnige Massen. Und dann wird der Sarg in einen Palast da hineingestellt, in den Thronsaal. Das ist noch einmal eine Möglichkeit für die engsten Angehörigen, sich zu verabschieden. Morgen geht's dann mit dem Sarg in die Kathedrale hinein. Dort wird ein Dankgottesdienst für das Leben gehalten. Und das hat schon alles sehr toll ausgeschaut, muss ich sagen. Also bis hin von der Königsstandarte, das schaut ja toll aus. Also bitte, muss man ja sagen, mit die drei Löwen von Plantagenet und der Distel und der Harfe und so weiter und so, das schaut schon wirklich toll aus. Also hat was. Also da könnte man sich ja schon überlegen, so ein Königreich ist ja schon was. Was ist mich dazu bringt, jetzt einen Podcast zu machen, und das ist mir also wirklich ganz, ganz klar geworden. Ich bin schon sehr froh, in einer Republik zu leben, denn gestern ist was passiert, also sozusagen die ersten offiziellen Akte des neuen Königs Karls III., was nebenbemerkt eine sehr, sehr mutige Namenswahl war der verstorbenen Königin, weil der Karl I. und Karl II. Ja eigentlich Katastrophenkönige waren, mit Revolutionen, Bürgerkriegen und sonst was, bis dann zur Glory Revolution. Das eine wirklich, sie hat sich was traut. Also sie hat sich wirklich was getraut, diesen Namen zu verwenden. Und was mich dann sehr beeindruckt hat, das ist ja zum allerersten Mal überhaupt übertragen worden. Früher war das ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist so eine erste Geschichte. Es wird also öffentlich bekannt gegeben, allen sehr, sehr vielen Zeugen, dass die Königin verstorben ist und jetzt haben wir einen neuen König. Und das ist eine auch tolle Zeremonie. Und wenn man jetzt genau hinhört, dann passiert was ganz was Spannendes. Der neue König sagt dann, dass er die Krone und ich glaube das Zepter, also die Symbole der Macht, übergibt er der Regierung oder dem Parlament. Und das war jener Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich doch froh, dass ich in einer Republik lebe. Natürlich ist das vollkommen klar. Ja? Und es würde ihm auch nichts helfen, wenn er sagt, na, er behält die Krone, also die Macht sozusagen. The Crown ist die Macht, es ist nicht das, was er am Kopf trägt. Also das behält er sich schon selber, beziehungsweise lässt sich eine neue schnitzen oder nimmt irgendeine andere, es ist völlig wurscht. Die Krone heißt in diesem Zusammenhang die Regierungsgewalt. Diese übergibt er also an die Regierung und das Parlament. Und da war dann jener Moment, wo ich mir gedacht habe, na habitiere, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich notwendig in einer Monarchie, weil an sich ist nur der König als Begriff, die Königin, die einzige Person, die die Macht der Regierung innehat. Es wird ja alles in ihrem Namen gemacht. Es werden Gerichtsurteile im Namen des Königs gesprochen. Es werden die Gesetze publiziert im Namen des Königs. Es ist die Regierung des Königs, die sich entwickelt hat aus dem Privy Council, also eigentlich einem Beratergremium des Königs und dann halt immer mehr Macht bekommen hat und ins Parlament und zur Regierung hinübergegangen ist. Der Premierminister, die ganze Regierung wird vom König eingesetzt. Also das ist nicht so, der ist ja nicht gebunden an Wahlergebnisse. Nur es hat halt natürlich alles absolut keinen anderen Sinn. Es geht ja nicht. Okay, du musst ja als heutiger König das machen. Trotzdem war das so ein Element, wo ich mir gedacht habe, naja, wenn wir unseren Bundespräsidenten wählen, dann ist mir das eigentlich irgendwie lieber. Es ist irgendwie sehr viel langweiliger. Ja, also da gibt's die Hauptwahlbehörde im Innenministerium und die Landeswahlbehörden in den Bundesländern und dann gibt's die Wahlkommissionen, die Herren, meistens Herren und Damen, die dort sitzen und abhaken, wer hat schon gewählt, wer hat noch nicht gewählt und genau, haargenau öffnen das Wahllokal und haargenau schließen. Und alle diese Dinge, die können immer auch beeinsprucht werden. Ist ja bei uns passiert, bei der Bundespräsidentenwahl, wo es ein Problem gegeben hat mit den Briefwahlgeschichten, weil die aufgegangen sind und so weiter und so fort. Und die Bundespräsidentenwahl musste wiederholt werden, weil also das Wahlgeheimnis nicht mehr ganz gegeben war und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, diese Fadess taugt mir. Also dieses, da wärst so, da sitzen so richtige ordentliche Beamte, die in aller Ruhe das abarbeiten und dann ist auch völlig klar, dass der Bundespräsident bestimmte Vollmachten hat, da schaust du in die Verfassung eine und das passt und so weiter und so fort und ja, es ist klar und wenn es Schwierigkeiten gibt, gibt es einen Verfassungsgerichtshof und Ende. In Wirklichkeit ist das in England noch immer nicht so, sondern eigentlich regiert der König, absolut. Er gibt jetzt diese Sache, dass jeder König muss das tun, er muss die Macht an die Regierung übergeben. Er muss dann interessanterweise einen Eid schwören, die Rechte der schottischen evangelischen Kirche zu beschützen. Und das hat einen speziellen Grund. Englische Staatskirche ist also eine Episkopale, eine Bischofskirche, währenddem die schottische Staatskirche ist eine Presbyteriane. Das ist das, was Sie kennen, so mit Presbyterium, Kirchenvorstand, Synoden und so weiter und so fort. Und die Schotten haben sich immer sehr gefürchtet, dass die Anglikaner sie irgendwie in die Taschen stecken werden und ihnen ihre Kirchenverfassung wegnehmen werden. Deswegen muss der König das als erstes schwören, dass er diese presbyteriane Ordnung schützen wird. Also das sind alles so Sachen, wo du dich fragst, ja, ich meine, schlussendlich hängt es jetzt davon ab, was ein einzelner Mensch tut oder nicht tut. Und das ist irgendwie komplett aus der Zeit gefallen. Natürlich ist es undenkbar und von vornherein völlig sinnlos. Ich keine Ahnung, wenn jetzt Karl III. Hingehen würde und sagen würde, na, er regiert doch und führt da irgendeine Zwangsreligion ein oder so, dann würden alle sagen, ja, passt schon, bist offenkundig ein psychiatrischer Fall geworden. Man würde das höchstwahrscheinlich auch irgendwie freundlich abhandeln, weil es vollkommen sinnlos und komplett unrealistisch ist. Okay, nichtsdestotrotz bin ich unglaublich froh, dass es so ist in Österreich, Deutschland und überall, wo Deutsch gesprochen wird, Schweiz natürlich, dass wir Republiken sind. Nur eine Sache dürfen wir wirklich nicht vergessen. Der Unterschied zwischen Monarchie und Republik besteht in Wirklichkeit ja zunächst einmal in einem. Das andere ist Rechtsstaat, das andere ist Verfassungsentwicklung, das andere ist die Demokratie. Das wirkliche Unterscheidungsmerkmal ist eines, nämlich warum ein Staat existiert. Monarchie bedeutet nichts anderes, ein Staat existiert, weil es einen König haben oder eine Königin oder einen Großfürsten, glaube ich, in Luxemburg oder so, wie das heißt, vollkommen gleichgültig. Also sie haben einen Adeligen und der Grund, dass dieser Staat existiert, besteht nur darin, dass sie so einen Herrscher haben. Thailand oder so, ganz bekanntes Beispiel. Während die Republik nichts anderes bedeutet, dass der Staat existiert, weil die Bürger es wollen. Und das ist dann genau dieser Punkt, der mir persönlich auch immer wieder Sorgen macht, dass das vergessen wird. Unsere Staaten als Staaten existieren nur deswegen, weil die Bürger es wollen. Und ich habe halt schon ein ganz starkes Gefühl dafür, dass je länger, je mehr immer wieder so eine Idee ist des starken Mannes. Der ist ja dann auch immer toll inszeniert. Jetzt bei Karl dem III. Natürlich eine tolle Inszenierung. Die können das schon über die Jahrhunderte. Die Hofbeamten werden das ganz, ganz super toll inszenieren. Und gibt es immer wieder so diese Idee, ja, aber so ein einzelner Herrscher und so weiter und so fort, das wäre doch was. Und da ist immer die Frage, sind wir als die Bürger und Bürgerinnen überhaupt noch dazu imstande, in aller Deutlichkeit zu sagen, dieses Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, wo auch immer Sie zuhören, das existiert, weil wir es wollen. Wir wollen diesen Staat. Und das ist in Wirklichkeit die Grundlage für alles, was nachfolgt, wie Demokratie, Verfassung, Rechtsstaat. Weil am Anfang steht immer das Wollen des Volkes. Und zwar der großen, überwiegenden Mehrheit, dass es immer Leute gegeben hat und immer geben wird, die sagen, ja, irgendwas passt mir nicht, das heißt, ich trenne mich persönlich von diesem Staat, witzigerweise nie ohne auszuwandern. Also ich kann irgendwo hin auswandern, sie sagen einfach, na, ich bleib schon da mit allen Vorrechten, die ich habe, aber so gehöre ich trotzdem nicht mehr dazu. Das geht natürlich nicht und solche Leute wird es immer geben. Die Fragestellung ist nur, wie viel Prozent sind das? Und vor allen Dingen ist es der gigantischen Mehrheit noch bewusst, dass wir wirklich den Staat haben wollen als Staat. Oder sind wir längst so geworden, dass wir sagen, ja, ist eh selbstverständlich, brauchen wir nicht drum kümmern. Weil wenn ich eines in jetzt 36 Jahren Pfarrer sein gelernt habe, dann ist es, dass auf keiner wie immer gearteten Ebene der Satz, jo, passt schon, ist eh klar, jemals funktioniert hat. Es ist vollkommen gleichgültig, was auch immer. Wenn sich mal Menschen darauf verlassen, dass irgendwas funktioniert, dann steht es unmittelbar vor dem Zusammenbruch. Da können Sie in jede Kirche hineingehen und schauen zum Beispiel, ob die Kerzen schön sind, ja, ob die gleichmäßig abgebrannt sind, ob das der Altarraum irgendwie geputzt ist oder ob dort Staub herumliegt und so weiter und so fort. Ein Unterschied ist genau ein einziges. Kümmern sich die Leute drum und sagen, das ist mir wichtig, oder sagen Sie, das ist eh selbstverständlich, dass der Putz ist, dass die Kerzen hergerichtet sind, das und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied. Und mit diesem einfachen Beispiel möchte ich Ihnen doch in diese neue Woche hinein den Gedanken geben und vielleicht auch die Selbstbefragung. Wie wichtig ist mir mein Staat? Ist es noch Republik öffentliche Angelegenheit? Oder ist es nur etwas, wo es eh da ist? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine ganz, ganz gute neue Woche für alle, für die jetzt die Schule wieder anfängt. Ein gutes Schuljahr mit viel Wachstum und viel Lernen. Allen Eltern, allen Lehrern, allen Großeltern, allen Menschen, die irgendwas mit Schule zu tun haben, wünsche ich, dass es für euch nicht so anstrengend wird, sondern euch wirklich etwas bringt. Einen gesegneten Abend uns allen.